So, willkommen zurück allerseits. Wir fangen jetzt an mit dem ersten der zwei Vorträge, des zweiten Teils der Veranstaltung heute. Und ich möchte Frau Professor Dr. Kirsten Schmieder Ihnen vorstellen. Sie ist Direktorin der Neurochirurgischen Klinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreher. Und sie wird heute einen Vortrag halten zum Thema Ultraschall und Robotik in der Neurochirurgie, aktueller Stand und Perspektiven. Und wir sind sehr froh, dass Sie hier sind, Frau Schmieder.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die einführenden Worte. Ich werde Sie jetzt entführen in meinen Arbeitsplatz und werde Sie versuchen, mit dem aktuellen Stand und auch den Perspektiven der Robotik und auch des Ultraschalls in der Neurochirurgie zu konfrontieren und Ihnen da ein paar Informationen dazu zu geben. Die Dias sind in Englisch. Das liegt einfach daran, weil ich denke, es gibt Leute unter uns, die der englischen Sprache mächtig sind und lesen können dann zumindest, auch wenn sie mich nicht verstehen, weil ich natürlich mit Ihnen in Deutsch rede. Was ist inhaltlich, was werde ich Ihnen nahebringen? Ich werde Ihnen erzählen, warum kann man sich überhaupt vorstellen, dass die Robotik Ultraschall in der Neurochirurgie Sinn machen. Ich werde Ihnen vorstellen, wo stehen wir derzeit und werde Ihnen natürlich auch so ein paar weitergehende Entwicklungen nahebringen und vielleicht auch noch so eine Art Vision versuchen, mit Ihnen gemeinsam zu entwickeln bzw. Ihnen zu entwerfen. Warum ist die Neurochirurgie für eine robotische Grundüberlegung überhaupt ein Fach? Gut, wir haben schwierige Orientierung. Wir sind im 3D-Raum im Gehirn unterwegs. Wir brauchen eine hohe Präzision, kann sich jeder vorstellen. Es geht um Millimeter. Da möchte man nicht irgendwo daneben schneiden und dann irgendwo landen, wo man eigentlich gar nicht hin will. Und wir haben bereits jetzt schon einen extrem hohen technischen Aufwand im Operationssaal. Wir haben ein Mikroskop, wir haben eine Navigation, wir haben Computer, die uns bei allen möglichen Dingen, die wir im OP-Saal so und so schon machen, helfen. Und was wir auch haben, und das ist für eine robotische Arbeitsüberlegung extrem wichtig, wir haben einen Plan, den wir vorher machen und den arbeiten wir schrittweise ab. Und das ist eigentlich die Grundlage dafür, dass wir überhaupt erfolgreich operieren können. Aber wenn Sie sich überlegen, wenn Sie bedenken, wie könnte ein Roboter in so ein Setting eingebaut werden, dann braucht er ja auch einen Plan und er muss eine konstruktive Vorstellung davon haben, wie sowas abgehen kann. Also da sind wir sehr eng schon von vornherein und gemeinsam unterwegs. Wenn Sie das eingeben, das Thema Robotik, in eine Database, dann kriegen Sie 50 Hints, wo Projekte in der Neurochirurgie mit Robotik gemacht werden. Also es ist nicht so, dass man da irgendwo als Kolibri irgendwo unterwegs ist, sondern es gibt durchaus die Überlegungen, dass man sich in der Neurochirurgie dabei helfen kann. Wie kann das aussehen? Gibt es die verschiedenen Projekte, die hier aufgelistet sind. Und ich werde Ihnen zeigen, was wir sozusagen forschungstechnisch im Bereich der Robotik gemacht haben. Da muss ich nochmal zurück auf die Präzision. Wenn Sie sich überlegen, Sie haben im Hirn, das ist jetzt eine Kernspintomographie des Kopfes, in den verschiedenen Ebenen und Sie sehen hier die ganz kleine Läsion, die aber den Patienten nicht nur klinisch hat auffällig werden lassen, sondern auch ihn gefährdet, weil das ist ein kleines Kavernom, eine kleine Gefäßmissbildung, die bluten kann und die kann dazu führen, weil sie an einer wichtigen Region liegt, nämlich am Fuß der Zentralregion, wie wir sagen. Das heißt, die Region, wo die Informationen für die gegenüberliegende Körperhälfte losgeschickt werden. Wenn Sie dort eine Blutung haben, dann kann das zu einer Lähmung führen oder schlimmstenfalls zu einer schweren Ausfallsymptomatik mit einer fehlenden Gebrauchsfähigkeit der gegenüberliegenden Körperhälfte. Bedeutet, dieses ist ein Risiko für den Patienten. Sie können sich anhand der Größe schon vorstellen, dass es auch nicht gerade leicht ist, das sicher zu lokalisieren. Sie können ja jetzt nicht einfach mal den halben Kopf aufmachen und dann suchen, dass Sie es irgendwo in der Oberfläche finden. Zumal, obwohl es oberflächennah ist, aus der Erfahrung heraus, unter Umständen an der Oberfläche gar nichts zu sehen ist davon. Bedeutet, die Lokalisation ist nicht untrivial, die Nähe zu den benachbarten Regionen ist nicht unwichtig. Und wenn man es rausmacht, dann muss man natürlich präzise in kleinen Schritten diese Läsion angehen. Also alles Dinge, die von der Überlegung her sagen könnten, dafür kann man eine Robotik gebrauchen. Gut, wie ist das in der Geschichte gelaufen? Eigentlich ziemlich genauso, dass man gesagt hat, warum soll man nicht eine Hilfestellung nehmen, um erstmal Sachen zu lokalisieren, sich dann während des Prozesses auch immer wieder noch zu kontrollieren, sind wir überhaupt richtig und wenn ja, wie kommen wir weiter? Und das hat man dann kombiniert in der Historie mit dem Mikroskop, mit dem Ultraschall und dem Endoskop. Dementsprechend ist die dafür steht CAS, die computerassistierte Chirurgie, mittlerweile in aller Munde. Das hört man auch immer wieder, wenn man sich mit wissenschaftlichen Themen auseinandersetzt. Aber spezifisch die Robotik, das war jetzt die Frage oder das ist die Frage, der wir nachgegangen sind. So hat man das früher oder so ist das anfangs umgesetzt worden. Man hat Industrieroboter genommen und hat mit Hilfe einer Navigation, also so ähnlich wie im Auto, sie wissen ganz genau, wo sie sind und können durch einen Pointer auf dem Kopf sich auf Bildern zeigen lassen, wo sie gerade sind. Das heißt, praktisch wie bei der Navigation im Auto funktioniert das. Da hat man Industrieroboter genommen oder eben halt so Haltearme, die verschiedene Freiheitsgrade gehabt haben, um eine Präzision, hier jetzt mal am Beispiel der Nasennebenhöhlen zu erzielen, die man dann nutzen konnte, um gezielt Läsionen anzugehen. Bedeutet, und das ist ganz entscheidend, bei rigiden Strukturen, wenn ich mich mit Knochen auseinandersetze, der Hirnhaut und auch der Oberfläche des Gehirns, bin ich in der Lage zu navigieren und auch mit Hilfe einer Lokalisation genau zu wissen, wo es sind, weil diese Strukturen sich nicht verändern. Bedeutet genauso, wenn Sie nach Paris fahren und Sie geben eine Straße in Ihr Navigationsgerät ein, dann wollen Sie, dass die Straße auch immer noch an der gleichen Stelle ist. Und wenn die Straße an der gleichen Stelle ist, dann finden Sie die mit Ihrer Navigation. Bei uns ist das nicht anders. Der Knochen macht nichts, der bewegt sich nicht, die Hirnoberfläche meistens auch nicht, sodass wir für diese Strukturen ein hohes Maß an Sicherheit haben. Und vor allen Dingen auch dieses. Wir haben eine reproduzierbare Situation. Es ist immer an der gleichen Stelle und wir finden es dementsprechend sicher. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wenn man so einen ausgedehnten Tumor hat, ne, sieht man, das ist eine Auftreibung an der Knochenoberfläche, nur den Knochen betreffend, das Hirn ist nur verlagert, dann kann man sich vorstellen, dass man alle technischen Möglichkeiten nutzt. Man kann das automatisiert segmentieren, das heißt, wir können den befallenen Knochen mithilfe des Roboters bzw. mithilfe der Computertechnik lokalisieren. Wir können in der gleichen Sitzung, indem wir auf Datenbasen zurückgreifen, verschiedenste Lokalisationen so erfassen und können dann auch computergestützt gleich das Ersatzmaterial planen. Das heißt, wenn wir den Knochen, der ist ja dann weg, es muss ja irgendwo wieder ein Schutz und auch eine Kosmetik hergestellt werden, dann können wir das gleichzeitig auch computergestützt wieder planen, also die Resektion, dann auch gleich den Ersatz. Und dann kann man sich vorstellen, dass man sowas in einer Sitzung operiert, indem man den Tumor entfernt und das gleich dann mit einer Titanplastik, die genau auf diesen Patienten zugeschnitten ist, deckt. Das hört sich überzeugend an, ist auch überzeugend, nur die Frage ist halt, wenn man nochmal eben zurückgeht, dieses wegzufräsen und dieses wegzumachen, da sind Sie als Mensch, wenn man so will, 6 Stunden mindestens beschäftigt. Und dann kam die Frage, warum sollte man diese Knochenarbeit im wahrsten Sinne des Wortes nicht jemanden anders machen lassen, der dafür einfach besser ist. Der braucht nicht trinken, der braucht nicht essen, der braucht auch nicht raus, sondern der macht das hoffentlich unter permanenter Kontrolle, schneller, mehr, mit mehr Präzision, als wir das können. Und der wird auch nicht müde. Und das war die Überlegung zu sagen, warum nicht einen Roboter konstruieren. Und den wir konstruiert haben, ist ein Hexapod-Roboter. Hexapod bedeutet, der steht auf 6 Beinen. Und kann diese 6 Beine werden separat gesteuert. Und der hat dann die Kugelfräse, nämlich genau das Instrument, was wir auch geführt haben, geführt. Und wir haben sozusagen gegen den Roboter sind wir angetreten. Das heißt, alle Neurochirurgen mussten antanzen und der Roboter. Und dann haben wir Linien gefräst, Kreise gefräst, hier diese Aufgaben. Das ist Roboter, ne? Das sind nicht wir. Und so sind die hier. Und haben halt festgestellt, dass der Roboter uns da meilenweit überlegen ist. Der führt die Fräse immer im gleichen Tempo, der macht keine Knochennekrosen, weil er sie zu schnell führt, der hat immer die gleiche Tiefe, sodass wir zeigen konnten, ja, der ist in jedem Fall überlegen. Und dann ist das im Rahmen eines DFG-Projekts so weit geführt worden, dass wir wirklich einen Roboter hatten, der über so einen C-Arm alle Jobs, hier sieht man, haben wir eben gesagt, er soll 1 Millimeter Knochen stehen lassen, das hat er perfekt alles gemacht mit einer uns deutlich überlegenen Technik. Und dann war die Überlegung, naja, wie soll der nächste Schritt aussehen? Dann wollten wir das versuchen, in die Klinik zu bringen. Naja, und dann kamen dann die Fragen. Ja, also es funktioniert hervorragend, aber wer will schon einen Roboter so nah am Hirnfräsen haben? Hand aufs Herz, wer würde von Ihnen sich freiwillig melden? Und hat sich keiner gemeldet. Punkt. Weil die Frage war, immer wieder kam, permanente Kontrolle, ist der wirklich kontrolliert? Kann er nicht trotzdem irgendwann mal 2 Millimeter weiter fräsen? Will der denn, hört er denn auch wirklich auf? Oder ist er dann so schnell, dass er gar nicht mehr aufhören kann? Ist er wirklich präzise? Ja, er ist präzise, aber macht das wirklich einen Sinn, ob da nur 1 Millimeter Knochen mehr weg ist oder 1,5 Millimeter Knochen mehr weg ist? Naja, kann man darüber diskutieren, ob das wirklich den Aufwand rechtfertigt. Und die andere Frage, die uns halt immer wieder auch vorgeworfen wurde, ist, reduziert das auch wirklich überhaupt die Kosten? Also ist es ein Benefit für die Menschheit oder beziehungsweise für den Kostenträger im Gesundheitswesen, dass dann Roboter die Fräsarbeit macht und nicht mehr der Operateur selber? Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das nicht geht, dann ist der nächste Schritt, dass man über Assistenzsysteme nachdenkt. Also nicht Roboter alleine, sondern wir haben die Möglichkeit, mit einem Roboter zusammen den Job zu machen. Und das soll dieses Bild zeigen, dass wir ein roboterassistiertes System haben. Und das ist zum Beispiel in der spinalen Neurochirurgie, also an der Wirbelsäule, haben wir ja auch die Frage, dass wir teilweise, wenn wir hier einen Schrauben platzieren wollen, nur sehr wenig Platz haben und nur einen gewissen Winkel haben. Dort ist die Navigation auch mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Kann man sich natürlich schon vorstellen, dass wenn man komplexe Aufgaben hat an der Wirbelsäule, wo man wenig sieht, wenn Sie das zum Beispiel sehen, das ist der Übergang von der Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule, die ist sehr schlecht darstellbar. Sie sehen hier, dass der Knochen nicht mehr richtig so aussieht, wie er hier aussieht, sondern da ist ein Tumor drin, auch im vorderen Bild. Und diese Wirbelsäule muss verschraubt werden. Das können Sie röntgentechnisch fast nicht erfassen, weil die Schultern davor sind und Sie sehen bei diesen Bildern nicht. Das heißt, Sie brauchen dafür die Navigation. Und da gibt es einen kleinen Mini-Roboter, mit dem Sie in der Lage sind, zum einen die Schrauben zu planen. Sie können genau festlegen, in welchem Winkel die eingebracht werden müssen, welche Länge die haben müssen, können sich das in allen drei Dimensionen anschauen. Und dann können Sie die Trajektorie planen und Sie machen intraoperativ einen Datenabgleich zwischen den vor der Operation erhobenen Daten und den intraoperativen, also dem aktuellen Daten des Patienten, und sind dann in der Lage, mit diesem kleinen Hexapod, auch sechs Beinchen jetzt in diesem Fall, die stecken hier drin, in dieser Cola-Dose, das Ding ist wirklich nicht größer als eine Cola-Dose, und der gibt Ihnen dann als Pointer, deshalb Assistenzsystem, also der macht das nicht alleine, sondern der gibt Ihnen vor eine Trajektorie. Und dann setzen Sie als Operateur die Bohrhülse. Und wenn Sie in dieser Bohrhülse, in diesem Winkel, der dann vorgegeben ist, den können Sie nicht mehr übertrumpfen, wenn man so will, dann bohrt er Ihnen perfekt, genauso wie die das geplant haben, bohren Sie dann mit Hilfe des Roboters perfekt die Schraube. Und die liegt dann genau da, wo Sie sie haben wollen, in jeder Höhe, die wir angehen wollen. Und das haben wir damals auch als Erste mit evaluieren dürfen. Und das funktioniert. Sie sehen, die Schrauben liegen einwandfrei da in diesen Knochenkanälen, wo sie liegen sollen, in allen Ebenen, sodass dieses robotische Assistenzsystem, das gibt es auch mittlerweile in der klinischen Anwendung, eben intelligent den Schritt gemacht hat zwischen nicht alleine, sondern kontrolliert, aber dann doch eine extreme Hilfestellung für die Platzierung von Schrauben in Knochen, also in einem Gewebe, was keine Verschiebung erfolgt. Und wenn Sie das dann umsetzen, dann können Sie sehr schön den Wirbelkörper ersetzen und können die Schrauben fixieren und damit die Halswirbelsäule des Patienten wieder stabil machen. Also das funktioniert. Sodass, wenn man sich über eine Integration von Robotern in der Zukunft Gedanken macht, dann ist die spinale Chirurgie sicherlich der Bereich, wo es am ehesten plausibel erscheint, dass das funktionieren kann. Und auch in naher Zukunft, ob das dann nur ungefähr so aussieht, also ich möchte nicht so ein Zeug anziehen, aber die Idee dabei ist, dass es sicherlich Sinn macht, dass man das umsetzen kann in der Wirbelsäulenchirurgie. Da wird das klappen. Als Abfallprodukt, wenn man so will, in der Forschungsgruppe sind wir weiter vorgegangen und haben uns überlegt, gut, wenn man den Roboter als Assistenzsystem fasst, was ist unser technisches Equipment, was wir tagtäglich nutzen? Und da ist es so, dass wir den Kopf hier irgendwie aufmachen müssen. Dementsprechend machen wir sogenannte Bohrlöcher und verbinden diese Bohrlöcher miteinander. Wenn Sie sich die Zeichnungen angucken, dann hat sich an der Technik fast nichts getan. Es wird immer noch Bohrloch gemacht und es wird immer noch rumgefräst. Das bedeutet, wir greifen auf eine Technik zurück, die einige Jahre schon auf dem Puckel hat. Und da war unsere Überlegung, dass man sagt, das, was uns ein Problem macht bei der Trepanation, also bei der Öffnung des Knochens, ist die Hirnhaut. Die wollen wir möglichst nicht verletzen. Die liegt hier unterm Knochen, deshalb dieses anatomische Bild. Sie sehen hier den Knochen, die Haut, Knochen, dann kommt hier die Hirnhaut. Und die hat zwei Schichten, eine äußere Schicht, die mehr dem Knochen anhaftet, und eine innere Schicht. Und zwischen diesen Schichten ist normalerweise kein Raum. Aber bei der Trepanation kann man diese Schichten verletzen. Sie sehen hier mal ein Foto, wo man nur die äußerste Schicht aufgerollt hat. Und hier sehen Sie, und das ist das, was uns umgetrieben hat als Problem, dass man am Knochen selber natürlich auch die Hirnhaut aufritzen kann. Hier sehen Sie noch die Hirnhaut, das ist der Knochen, und da sieht man das Hirn. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie eine kleine Veränderung genau in den Mittelpunkt Ihrer Freilegung legen und der Knochen drumherum ausgeschnitten wird und Sie reißen die Dura am Rand auf, dann haben Sie natürlich das Hirn während der gesamten Operation in diesem Bereich blank liegen. Und wenn Sie Pech haben, ist das genau eine Läsion oder eine Stelle des Gehirns, die das nicht gut verträgt. Wir arbeiten mit Xenonlicht, mit sehr hohem Licht, das kann man zwar ganz gut abdecken, aber es kann sein, dass Sie an den Rändern mehr Schaden anrichten, als Sie eigentlich durch Ihre Operation anrichten. Das heißt, die Dura-Verletzung ist ein Problem, was wir möglichst, wenn es nicht sein muss, umgehen würden. Und da haben wir ein Laborsetting entwickelt, um erstmal zu provozieren, ist das wirklich eine Frage, die wir technisch eventuell angehen können, und haben ein Modell entwickelt mit einer Dura, und also mit einer Hirnhaut und einem Knochen, und haben erstmal provoziert, wo Und warum reißt die Dura überhaupt ein? Und es ist so, dass an den Anheftungsstellen am Knochen gibt es eine Spannung, die sich aufbaut. Und das merkt man nicht, wenn man die Fräse weiterführt, dann reißt die Dura ein und dann ist man unter der Dura und das merkt man auch nicht. Das heißt, es gibt für uns als Handarbeiter, wenn man so will, an der Fräse keinen Unterschied, ob die Dura intakt bleibt oder nicht. Und das ließ sich in diesem Laborversuch sehr gut simulieren, dass es zu einer Spannungslinie kommt und diese Spannungslinie dann irgendwann durchreißt und dann wir quasi unterhalb der Dura bleiben und den Knochen dann nach wie vor problemlos aufmachen, aber damit dieses Problem sozusagen da ist. Und das Zweite, was auch zunehmend häufiger ist, ist ein kosmetisches Problem. Was wir auch nicht haben wollen, ist, dass insbesondere in der wenig behaarten Kopfhaut die Haut dünner wird mit dem Alter so und so und dass man dann nach erfolgreicher Operation plötzlich oder über lange Zeit dann die Bohrlöcher sieht und auch die Fräsrinnen sieht, die sich dann durch die Haut abmarkieren. Und das ist nicht nur kosmetisch nicht schön, aber es tut den Leuten auch weh. Das heißt, es gibt immer wieder Patienten, die kommen, dass sie Schmerzen an den Bohrlöchern haben, beziehungsweise in den Fräskanälen, weil die Haut dort offensichtlich sich dann einzieht in diese Rinne. Und das gemeinsam ist eine Sache gewesen, wo wir gesagt haben, nein, das sollte man versuchen anzugehen. Und da haben wir 2007 auch einen Preis gewonnen für die Vorstellung, dass wir von einer anderen Säge ausgehen wollten. Wir wollten eine andere Säge konstruieren, wollten mit Hilfe des Ultraschalls die Tiefe des Knochens permanent messen und dann auch uns navigieren lassen, dass wir genau die Fräsrinne quasi abarbeiten, die wir vorgegeben haben und die wir brauchten. Und das ist jetzt so gewesen, dass wir natürlich mit dem Laborversuch angefangen haben. Wir haben ein Modell entwickelt mit Gelatine als Gehirn und einem speziellen Knochenersatz, dann eine Dura-Ersatz unten drunter geklebt, um zu simulieren, ob wir die Dura verletzen und wenn ja, in welchem bei welchen Problemen oder bei welchem Druck oder bei welcher Fräseigenschaft und haben dann eine Gradeinteilung konstruiert bis zu komplett durchgerissen und quasi intakt und haben halt geschaut, wie viel Schnitttiefe erlaubt uns die Säge, bis wir dann schließlich zu einer Dura-Verletzung führen, also bis es schließlich zu einer Dura-Verletzung führt und kann man das Instrument so konstruieren, dass es das nicht macht. Wir haben angefangen mit einem Prototypen, der noch sehr klobig war, der hatte so kleine Füßchen, damit er die Tiefe des Knochens, die wir ja wissen, anhand der Computertomographie vorher können wir die ausmessen, konnten die in das Gerät eingeben und dann wurden die Füße entsprechend nachjustiert, dass er diesen Abstand hält, dass er nicht einmal plötzlich 5 mm drin ist, einmal nur 3 mm drin ist, damit wir halt sicherstellen konnten, dass wir nicht über 2 mm Tiefe unterhalb des Knochens agieren, um die Dura nicht zu verletzen. Das war navigationsgestützt, also wie im Auto, um das nochmal aufzugreifen. Das heißt, die Fräsvorgabe war klar und da konnten wir dem dann quasi die Bahn genau abfahren. Das war der erste Prototyp, mit dem wir die Tests gemacht haben. Und das, was für uns halt wichtig war, war halt zusätzlich noch, dass wir in der Lage waren, die Fräsrinne, das ist mit einem normalen, handelsüblichen Trepan gemacht und das ist jetzt das mit der Säge gemacht, dass wir die Fräsrinnenbreite reduzieren konnten. Und damit natürlich, wir wissen, Knochenheilung kann bestimmte Grenzen überschreiten, aber je breiter die Grenze ist, desto schwieriger wird das und dadurch kommt dann diese Eindellung überhaupt erst zustande. Bedeutet, je kürzer man oder je kleiner man diese Rinne macht, desto besser ist das dann hinterher für die Kosmetik. Wir haben es auch versucht, ganz ohne ein Bohrloch, nur das geht nicht, weil diese Adhäsionskräfte, also die Anheftung der Dura am Knochen ist so stark, dass wir das dann nicht runterkriegen. Das heißt, wir haben dann zwar einen wunderschön gefrästen Knochendeckel, aber kriegen den nicht mehr runter und können dementsprechend nicht operieren. Das heißt, wir brauchen einen Einstieg, um mit einem Instrument vorsichtig die Hirnhaut abzuschieben, dass wir den Knochendeckel überhaupt runterkriegen. Also deshalb mussten wir eine Kröte, wenn man so will, mussten wir schlucken, aber die Fräsrinne ist in jedem Fall kleiner. Und da gibt es halt auch sehr, sehr übersichtliche Daten, die das zeigen, dass wir in der Lage waren, mit der Weiterentwicklung des Prototyps eine vorgegebene Fräsbahn zu fräsen und die halt auch ohne die Dura zu zerstören. So sieht das Teil jetzt aus. Es ist deutlich schlanker geworden, wie man sieht. Es ist händischer geworden. Man sieht hier oben die Navigationsanbindung, dass wir in der Lage sind, das Ganze auch navigiert zu machen. Hier sieht man die Säge und diese Füßchen, die halt den Abstand der Fräse zum Knochen regulieren. Und jetzt sind wir so ziemlich an der gleichen Stelle wie schon mit dem anderen Hexapod-Roboter, dass wir nämlich jetzt versuchen, jemanden zu finden, der sagt, es macht Sinn, sowas mal in die klinische Routine zu überführen und hoffen, dass vielleicht eine der Firmen auch Interesse hat zu sagen, ja, das macht Sinn, es wäre mal an der Zeit, die Trepanation zu verändern, auch mit den kosmetischen Aspekten. Da sind wir jetzt gerade dabei, da einen Partner zu finden. Wie sieht es jetzt aus, wenn man im Hirn unterwegs ist? Das war jetzt alles mehr oder weniger Knochen. Gut, da ist es so, dass wir normal die Navigation nutzen. Bedeutet, wir legen einen Eintrittspunkt fest, eine Trajektorie und dann das Ziel, also sprich der Tumor, und arbeiten diese Trajektorie ab in der Richtung, die wir vorgeben. Aber kann man sich das überhaupt vorstellen, dass das robotisch zu nutzen ist? Wir haben halt das Problem, dass wir nur einen extrem kleinen Arbeitsraum haben. Das heißt, wir haben ja keine Löcher und keine Höhlen im Hirn, wo wir Instrumente en masse unterbringen können. Und das große Problem ist, wir haben einen Verlust der Genauigkeit der Navigation über die Zeit. Das liegt daran, dass das Gehirn sich dreidimensional verschiebt. Ich zeige Ihnen das auch gleich an Bildern, wo man das ganz eindeutig sieht. Wir nennen das Brain Shift, also Hirnverschiebung, die auftritt. Es ist unheimlich viel Geld auch investiert worden, um das zu berechnen. Man hat versucht, mathematisch das wieder rauszurechnen, weil natürlich, wenn Sie sich vorstellen, die Bilder, die wir haben vor der Operation, sobald Sie im Hirn irgendwas gemacht haben, das Hirn hat sich verändert, stimmen nicht mehr. Das wäre genauso, wie wenn Sie mit Ihrer Navigation nach Paris fahren und die Straße ist halt eben nicht mehr da, weil Paris sich gedreht hat. Dann fahren Sie halt unter Umständen gegen den Eiffelturm und wollen das nicht. Und genau das Gleiche haben wir im Hirn auch. Wir fangen mit sehr, sehr guten Bildern an, das Gehirn verschiebt sich und dann stimmt unsere Navigation nicht mehr. Bedeutet, wir können sie im Prinzip nicht mehr nutzen. Das ist das, was ich meine mit der nachlässigen Genauigkeit über die Zeit. Wie gesagt, das nennen wir Brainshift. Und dann ist natürlich die Frage, wie soll der Roboter sich darauf überhaupt einstellen? Wenn wir schon Schwierigkeiten haben, uns darauf einzustellen, wie soll das überhaupt gehen? Das mal an einem Bild gezeigt. Sie können sich natürlich vorstellen, dass die Bahnen des Gehirns, hier ist die gesunde Seite, einen festgelegten Verlauf haben. Den kennen wir. Den können wir auch darstellen. Da gibt es Kernspintomografien, wo wir das sehr gut darstellen können. Wenn der Tumor jetzt auf diesen Weg drückt, dann sehen Sie, dass die Bahnen verlagert sind. Wenn wir jetzt anfangen, an diesem Tumor zu arbeiten, von oben kommt, den zu finden und aufzufinden, ist jetzt weniger das Problem. Nur wenn wir dann intraoperativ feststellen wollen, ob die Bahnen immer noch hier liegen, dann können wir das nicht mehr mit den präoperativen Bildern machen, logischerweise, weil die Situation einfach nicht mehr stimmt. Das ist nicht mehr die Situation, mit der wir angefangen haben. Die einzige Maßnahme, wo das, sagen wir mal, nicht zum Tragen kommt, ist die Stereotaxie. Das ist eine Methode, Sie sehen das schon, sehr komplex, wo Sie dreidimensional einen Zielpunkt im Hirn festlegen, der auch in der Tiefe liegt. Und da ist es so, dass das funktioniert, weil es einfach eine schnelle Maßnahme ist. Sie haben den Zielpunkt, den legen Sie fest, Sie machen ein kleines Loch und punktieren mit einer Nadel direkt in der Trajektorie und sind in 0, nix da, wo Sie hinwollen. Das heißt, das Hirn hat gar keine Zeit, sich zu verschieben. Deshalb funktioniert das auch bei der Stereotaxie. Und so werden zum Beispiel auch beim Parkinson die Elektroden platziert. Und deshalb, die müssen in Genauigkeiten von 2 mm landen. Das kann man berechnen und auch ausführen, aber nur, weil man es so schnell macht. Einfach über die Schnelligkeit hat die Deformierung des Gehirns keine Chance, quasi zu einer Verlagerung der Strukturen zu führen. Das ist die Methode, oder das ist der Grund, warum das in der Tiefe des Gehirns funktioniert. Da gibt es auch Roboter, die das machen. Es gibt in Frankreich einen Rosa, nennt er sich. Das ist ein Stereotaxie-Roboter. Der macht das eigenständig. Dem geben Sie einen Zielpunkt vor und dann müssen Sie ein Loch machen. Das kann er nicht. Aber die Probenentnahme aus der Tiefe des Gehirns macht er komplett automatisch. Weil es ist berechenbar, es ist reproduzierbar und dadurch, dass das Gehirn keine Zeit hat, sich zu verschieben, geht das mit dem Roboter auch mit einer sehr hohen Genauigkeit und die Ergebnisse sind so, dass man das auch sagen kann, das funktioniert. Da gibt es auch die Möglichkeit, das mit einem Arm zu machen. Mit dem haben wir auch experimentiert von BrainLab, von einer Firma, mit der wir navigationstechnisch auch zusammenarbeiten. Das ist ähnlich gemacht, auch mit der Navigation. Aber da ist es auch so, der hat halt die Möglichkeit nachzufahren. Aber alles andere als eine Biopsie würden Sie mit diesem System auch nicht machen, weil einfach die Hirnverschiebung dort keinen Eingang findet in die Überlegungen. Was machen wir? Wir haben den Ultraschall dafür, weil wir davon ausgehen, dass der uns reproduzierbar wiederholt die intraoperative Situation darstellt und wir nehmen den robotischen Arm dafür, die Ultraschallsonde intraoperativ zu führen auf dem Hirn und erheben damit Daten, die wir im Nachhinein dann weiter verarbeiten. Wie sieht das aus? Das sind jetzt Ultraschalldaten dreidimensional, also in 3 Dimensionen gegen Kernspindaten. Das ist das Kernspintomogramm, das ist der Tumor. Und zum Vergleich habe ich mal die Grenzen des Tumors markiert und die Grenzen der Schädelinnenfläche. Und das ist das korrespondierende Ultraschallbild. Der Knochen ist in dem Fall weiß, gibt ein weißes Signal, das ist der Tumor und das anliegende Hirngewebe ist hier. Das heißt also, bevor man irgendetwas gemacht hat, stimmt das gut überein. Man kann also damit sich das Gehirngewebe auch sehr gut darstellen. Wenn Sie aber anfangen mit der Operation, das soll das zeigen, das ist die Markierung, sind 2 Punkte hier auf Gefäßen, die wir markiert haben. Und wenn Sie dann den Ultraschall erheben und diese Punktewolke einfach nochmal transferieren auf den Datensatz, dann sehen Sie, dass diese 2 Punkte plötzlich hier sind. Bedeutet, mit Beginn der Operation hat eine Verschiebung dreidimensional von da nach hier stattgefunden. Und diese Verschiebung würde die Navigationsbilder ad absurdum führen, weil es macht keinen Sinn, mit solchen Navigationsbildern dann noch zu arbeiten, weil die einfach nicht mehr stimmen. Und da haben wir dann überlegt, was macht es Sinn? Es ist nicht möglich mit Hilfe des Ultraschalls. Man kann jetzt ja hingehen und könnte sagen, okay, ich nehme die Bilder und gebe die wieder zurück auf die anderen und versuche die präoperativen Bilder besser zu machen. Das funktioniert aber nicht gut oder nicht so gut, dass man sich darauf verlassen will. Und deshalb nutzen wir den Ultraschall als Methode in sich. Das heißt, wir optimieren damit nicht unsere Navigation, sondern machen einfach mit dem Ultraschall weiter. Das soll hier diese Schemazeichnung mal zeigen. Wenn Sie so, dass die Ausgangssituation ist, Sie haben eine kleine Veränderung im Hirn, angrenzend an ein Windungstal, also hier ist Nervenwasser drin und Sie fangen an zu operieren, dann wissen Sie nicht, ob sich die Läsion nach unten, nach oben, nach rechts oder nach links verschiebt. Mit dem Ultraschall können Sie aber permanent mit so einem Sektorscan, also mit einem Scan, nachweisen, wo ist die Läsion und wie komme ich dorthin, weil Sie sich permanent überprüfen können. Sie operieren ein Stück, nehmen den Ultraschall drauf, sehen ganz genau, wo Sie hinwollen und können dann im OP das Ganze permanent immer wieder nachjustieren und können sich immer wieder weiterhelfen, um zu schauen, wie es ist. Die Bildqualität ist deutlich besser geworden. Das ist mal eine Computertomographie mit einer randständigen, das ist eine Zyste, außen ist Tumorgewebe und wir sehen hier, das ist die Falx, also die Trennlinie zwischen rechter und linker Hirnhälfte, die sehen Sie hier sehr schön und Sie sehen, dass das fast ein identisches Bild ist zu dem Bild. Das heißt, wir sind mittlerweile in der Lage, von der Qualität her durchaus akzeptable Bilder zu generieren, auch mit Kontrastmittel und können nicht nur zeigen, dass es eine Läsion gibt, sondern auch wirklich unsere Operationsschritte voran und kontinuierlich gucken. Und dann ist es halt so, wenn Sie den Tumor anfangs da haben, dass wenn die Hirnkammer ist zusammengedrückt und in der Schemazeichnung der Tumor ist entfernt und da ist die Höhle, wo der Tumor gesessen hat und hier ist das Ventrikelsystem, was sich wieder entfaltet hat. Das heißt, Sie sind sehr wohl in der Lage, konsekutiv auch dem Hirn quasi nachzuverfolgen, wie es sich verändert hat. Und so sieht das jetzt dann aus, wenn man das vorantreibt. Das sind die vor der Operation erhobenen Bilder mit dem Tumor und einem Teil der Hirnkammer nochmal in einer anderen Schicht. So sieht das intraoperativ aus. Sie sehen auch hier dieses aufgestaute Teil der Hirnkammer und dahinter den Tumor. Und das ist das postoperative Bild und das ist das intraoperative Bild erhoben. Man sieht, dass der Tumor weg ist. Das ist hier mit Flüssigkeit, mit Kochsalz aufgefüllt. Hier unten ist ein Teil des Ventrikelsystems und damit hier ist das Hirn, was sich wieder ausgedehnt hat. Und das stimmt 1:1 mit der Kernspintomographie, die nach der Operation gemacht wird, überein. Das heißt, wir sind mittlerweile in der Lage, mit dem Ultraschall Kontrastmittel gestützt, während der Operation auch nachzuweisen, dass wir den Tumor wirklich komplett entfernt haben. Was natürlich wichtig ist für den Patienten, dass man eben keine zweite Operation zum Beispiel braucht. Wie kann die Zukunft aussehen? Ich glaube, dass es eigentlich beim Roboter zumindest immer in einem assistierten System bleiben wird. Es wird, glaube ich, kein Szenario geben, wo man einen Roboter weder am Knochen noch so wirklich am Hirn auf gar keinen Fall frei arbeiten lässt. Was wir aber brauchen, um das überhaupt mal Realität werden zu lassen, sind zusätzliche Informationen. Wir wissen einfach noch viel zu wenig über das Gehirn selber in seinen eigenen Pulsationen, in den Veränderungen. Und da geht im Augenblick unser Bestreben hin, dass wir das messen wollen und auch neue Tools entwickeln wollen, um vielleicht mal dahin zu kommen, dass man wirklich dann irgendwann mit robotischen Armen etwas weiter weg sitzt, so ähnlich wie an der Playstation und Instrumente leitet und damit die einzelnen Schritte der Operation verfolgt. Das sieht so aus. Wir machen sehr viele Untersuchungen derzeit, um zusätzliche Informationen zu generieren. Es gibt ein Kamerasystem, das machen wir mit der Uni in Dortmund zusammen. Es gibt ein Kamerasystem, wo die feinste Bewegung von Instrumenten, die Sie für technische Applikationen brauchen, messen können. Und wir haben dann einfach mal angefangen und haben ein Gehirn auf eine Vibrationsebene gebracht und das sozusagen in Schwingungen versetzt und haben geschaut, ob diese beiden Kamerasysteme das auch wirklich detektieren können. Ja, die können das. Weil die Simulation sollte sein, zum Beispiel Atembewegungen, Pulsbewegungen des Gehirns verändern die Oberfläche des Gehirns und die möchten wir gerne erfassen, um die dann hinterher auch nutzen zu können. Und damit haben wir mit der Vibration jetzt angefangen, um das überhaupt als Überlegung machbar zu machen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass diese riesen Kameras dann im OP stehen werden und werden einfach mal normale Hirnbewegungen beim Patienten messen, um die zu erfassen und die zu quantifizieren. Und das Zweite ist, dass wir eine Palpation des Gehirns mithilfe eines Robotersystems jetzt erstmal technisch versuchen zu evaluieren, um festzustellen, ob der Sensor, den wir entwickelt haben, dieser Punktsensor, ob der in der Lage ist, Hirngewebe zu differenzieren von anderem Gewebe. Das ist jetzt so, dass wir damit Leber gemessen haben, Hirnoberfläche und auch Hirngewebe in der Tiefe und versuchen herauszufinden, ob dieser Sensor überhaupt fein genug ist, einen strukturellen Unterschied uns zu zeigen, dass wir in der Lage wären, zum Beispiel gesundes von krankem Gehirn, was man an der Oberfläche nicht sieht, in einer bestimmten Tiefe sicher zu erfassen. Und da sind wir in der Lage, jetzt verschiedene Hirnstrukturen, das sind einzelne Elemente des Gehirns, die eine unterschiedliche Dichte haben, zu differenzieren. Und dieses soll uns dann in die Lage versetzen, gezielt an der Oberfläche zu schauen, um eine Läsion nochmals in der Tiefe genauer zu erfassen, um unsere Planung zu optimieren und unsere Informationen einfach größer werden zu lassen. Bedeutet zusammengefasst, ich glaube, dass in einem rigiden, also nicht veränderbaren, in einer nicht veränderbaren Umgebung wie Knochen oder auch an der Wirbelsäule, der Roboter ja jetzt schon beginnt, uns zu helfen. Und das, glaube ich, wird auch in der Zukunft sich noch verfeinern lassen. In einer verformbaren Umgebung, sprich im Gehirn selber, ist es, glaube ich, möglich, dass es ein Companion, also ein Helfer wird, so ähnlich wie R2-D2. Aber das ist halt eben noch eine lange Strecke, bis wir da hinkommen. Und in der Zwischenzeit hilft uns der Ultraschall mehr als nur, dass er als Lückenbüßer dient, sondern er hat uns eine ganz neue Dimension eröffnet, wo wir in der Lage sind, dem Gehirn viele Fragen noch mit dem zu lösen und auch unsere Operationen optimiert zu machen und damit für den Patienten schonender zu machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.